Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung.
Das letzte Juniwochenende war extrem heiß. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber hier in Berlin hatten wir über 40 Grad. Und auch der Juli könnte dieses Jahr besonders heiß werden. Denn laut Wettermodellen ist mit deutlich überdurchschnittlichen Temperaturen zu rechnen. Extreme Hitzetage sind längst keine Ausnahme mehr. Und sie zeigen uns, dass der Klimawandel nicht irgendwann kommt, sondern schon längst da ist. Die gute Nachricht? Wir alle können im Alltag einen Beitrag leisten, zum Beispiel durch den Wechsel zur Ökoenergie. Im Vergleich zum klassischen Stromtarif können so die CO2-Emissionen deutlich reduziert werden. Wer sich für Ökoenergie von Polarstern entscheidet, der geht noch einen Schritt weiter. Denn für jede verkaufte Kilowattstunde investieren sie in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Zertifiziert nach den Kriterien des Grüner Stromlabels. Und das Beste, der Wechsel geht ganz einfach online in wenigen Minuten. Geht dazu auf polarstern-energie.de und berechnet einfach euren Tarif. Und wenn ihr das mit dem Code Wochendämmerung macht, dann bekommt ihr eine Gutschrift von 20 Euro auf eure nächste Jahresrechnung. Also wechselt jetzt zu Polarstern und werdet Teil der Lösung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. Juli 2026 mit Watergate.
Einer Räuberpistole.
Einer skurrilen Nachricht.
Einer Kampagne.
Der Ukraine.
Reformen.
Der elektronischen Patientenakte.
Einem Börsenticker.
Italo in Deutschland.
Katrin Rönicke.
Sham Jaff zu Südafrika. Einer guten Nachricht, einem Limerick der Woche und Holger Klein. Ich fange mit einem schnellen Update zu Watergate an. Ich hatte ja letzte Woche von J.D. Vance berichtet, der bei einer Veranstaltung gesagt hat, Watergate wäre heute eine 12-Stunden-News-Story. Und du hast gesagt, da hat er recht.
Ah, hab ich gesagt.
Hast du gesagt?
Ja, stimmt, habe ich gesagt.
Und The Atlantic hatte danach einen Artikel mit dem Titel A Watergate Every Week. Und da ist so eine Art unvollständige Liste der skandalösen Machenschaften in den letzten Wochen im Weißen Haus drin, die früher auf jeden Fall mehr als nur eine 12-Stunden-News-Story gewesen wären. Und der Artikel zitiert unter anderem einen Demokraten aus Massachusetts, der sagt, wir haben zweimal täglich ein Watergate, ist eine verrückte Art und Weise, deine eigene Korruption zu gestehen.
Das stimmt. Ja. So habe ich es nicht gesehen, ja.
Und der Atlantic-Artikel schließt dann mit den Worten, so viel Zynismus hätte Nixon stolz gemacht. ich habe den auch noch mal als Geschenkartikel in den Shownotes verlinkt.
Ich habe eine Räuberpistole dabei, es gibt einen neuen Podcast. Wer in den Socials aktiv ist, hat es mit Sicherheit schon mitgekriegt. Der neue Podcast kommt vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, vom RND, und heißt Wenn Sie Wüssten. Wird von drei Leuten gemacht, Christina Dunz, Eva Quadbeck vom RND, also beide vom RND, und von Stefan Lambi, der ist Dokumentarfilmer, hat unter anderem damals, also vor drei Jahren, Ernstfall Regieren am Limit gemacht. Gibt's auch noch in der Mediathek, ist so ein Dreiteiler über die damalige Bundesregierung, nachdem die Russen den Versuch gestartet haben, die Ukraine zu unterwerfen. In dieser Sendung geht es um ein paar so Sachen, unter anderem um das Verhältnis des Bundeskanzlers zur Presse, beziehungsweise umgekehrt um das Verhältnis der Presse zum Bundeskanzler. Ich habe mal einen bemerkenswerten Ausschnitt mitgebracht, den habe ich stark gekürzt, darum holpert das gelegentlich ein bisschen.
Einige Medien und prominente Journalisten setzen Friedrich Merz bereits seit Monaten unter Druck, seine bisher so strikte Ablehnung aufzugeben. Besonders auffällig tun das einige Kolleginnen und Kollegen von Bild und Welt, also aus dem Springer Verlag. Daher wollen wir heute Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit zu den im wahrsten Sinne des Wortes Hinterzimmern von Politik und Medien nehmen und auf das inzwischen extrem angespannte Verhältnis zwischen Springer, also vor allem Bild und Welt, und Friedrich Merz genauer schauen. In den ersten Monaten seiner Regierungszeit, also im Frühjahr Sommer 25, also vor einem Jahr, haben die Springer-Medien überwiegend wohlwollend über den damals neuen Bundeskanzler berichtet. Und er gab den Journalisten des Hauses auch Interviews.
Ja, aber dann muss das Verhältnis gekippt sein. Und dabei spielt offenbar ein Besuch von Springer-Chef Matthias Döpfner bei Friedrich Merz im Kanzleramt eine wichtige Rolle.
Nach dem, was wir jetzt in Erfahrung gebracht haben, gab es Anfang dieses Jahres, also 2026, ein weiteres Treffen zu diesem Thema, da es erneut ein Vier-Augen-Gespräch war und wir naturgemäß nicht mit am Tisch saßen, haben wir mit noch weiteren gut informierten Personen gesprochen, die anschließend von diesem Treffen erfuhren und können so den Gesprächsverlauf rekonstruieren.
Demnach hat Matthias Döpfner den Kanzler aufgesucht, um ihn erneut von seiner klaren Haltung zur Brandmauer abzubringen, also sich für eine Kooperation mit der AfD zu öffnen. Friedrich Merz hat ja bislang, du hast es auch gerade erzählt, eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD, egal ob Koalition oder Duldung, eisern ausgeschlossen. Und diese strikte Ablehnung findet Döpfner offenbar falsch und hat wohl versucht, Merz von seiner fundamentalen Anti-AfD-Haltung abzubringen.
Nach dem, was ich weiß, hat Friedrich Merz in dem Gespräch, diesmal nicht im Wahlkampf, sondern im Kanzleramt, gesagt, das wird nicht passieren. Eine andere Quelle zitiert Friedrich Merz mit den Worten, nur über meine Leiche.
Harte Worte.
Als Matthias Döpfner, immerhin der mächtigste, aus meiner Sicht mächtigste Medienmanager des Landes, nicht locker ließ, da soll das Gespräch eskaliert sein. Friedrich Merz sei der Geduldsfaden gerissen und habe schließlich gesagt, hiermit ist unser Gespräch beendet. Der aufgebrachte Matthias Döpfner soll daraufhin aufgestanden sein und habe im Hinausgehen den Satz gesagt, das werden Sie noch bereuen.
Es geht noch viel länger, dieses Gespräch. Merz scheint auch seit Monaten den Springer-Medien keine Interviews mehr gegeben zu haben. Springer dementiert, sie bezeichnen das sogar als Lüge. Das Kanzleramt verweigert die Auskunft, das heißt, das Kanzleramt dementiert nicht wirklich. Und Merz hat zweimal öffentlich geraunt, nenne ich es mal, also hat in Mikrofone vor der Kamera gesagt, er würde unter dem Druck von Medienhäusern stehen, mit der AfD paktieren zu sollen. Geht spannend weiter, weil der Kanzler das halt implizit bestätigt zu haben scheint. Ich will aber echt nicht weiter spoilern, weil ist eine echt spannende Sendung so insgesamt. Ist auch nur eine halbe Stunde lang, kann man sich auch gut anhören, auch auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Sie reden sehr, sehr langsam. Das heißt, du kannst es hochregeln und bist dann nach spätestens 20 Minuten durch. Aber T-Online, also die Investigativen bei T-Online weisen darauf hin, dass es in der Erzählung von RND Ungereimtheiten geben würde. Einerseits, sagen sie, würde das nicht zu den öffentlichen Einlassungen Döpfners passen. Finde ich schwach, weil ich rede unter vier Augen auch anders, als ich öffentlich rede. Ja, und ich habe unter vier Augen vielleicht auch gelegentlich mal eine andere Meinung, als ich öffentlich kundtue. Andererseits soll es aber schon Ende 2025 dieses Gerücht gegeben haben. Angeblich sogar im selben Wortlaut kolportiert. Und zwar an die Kollegen von T-Online. Außerdem hat es laut Bundeskanzleramt keinen passenden Termin gegeben, der zur RND-Geschichte passen würde. Also Anfang 2026. Da sollte das RND sich dann vielleicht mal seiner Quellen und des zeitlichen Ablaufs klar sein. Und zwischenzeitlich hat das RND sich auch nochmal erklärt und angekündigt, diese Kritik in der nächsten Ausgabe des Podcasts auszugreifen, was auch auf eine Art natürlich jetzt auch ein super Teaser ist für einen neuen Podcast, den du gestartet hast. Vielleicht nehmen sie das auch einfach alles in Kauf, hinterher zurückrudern zu müssen, wer weiß. Wenn ich mir dann aber so angucke, was die Döpfner aus dieser Republik, nicht nur der Axel Springer Verlag, sondern dieser ganze Filz, der da so existiert, was sie so treiben, wem diese Leute sich anbiedern, also so Peter Thiel und solchen Pack, finde ich die Version vom RND wieder plausibel. Problem ist, sie bestätigen mein Vorurteil. Ich bin, wie gesagt, weil ich ein Vorurteil habe, weil ich dieses ganze Springer-Universum wirklich verachte, bin ich natürlich geneigt, dem RND zu glauben. Aber eigentlich sollte das kein Antrieb sein.
Ich hätte ein gutes Argument, was der Leon Holly in der Taz, ich glaube von heute, ja, die Taz von heute, 3. Juli geschrieben hat, nämlich, dass die Frage, ist der Ablauf so gewesen, ist das Gespräch so gewesen, vielleicht gar nicht so entscheidend ist, wenn man doch sehen kann, dass sowohl die Krise zwischen Merz und Springer offensichtlich ist, das kann ja jeder sehen, als auch die Liebäugelei des Springer-Konzerns mit der AfD, weil es entsprechende Kommentare in der Bild und in der Welt immer wieder gibt, die zeigen, die wollen die Brandmauer nicht.
Habe ich auch gelesen. Es gibt auch einen Newsletter, auf den bezieht sich, glaube ich, auch der Taz-Artikel zum Teil. Der kommt von Sebastian Friedrich. Der sagt halt auch, Springer braucht kein Geheimtreffen. Wie Bild und Welt die AfD hofieren, heißt dieser Artikel. Verlinke ich auch in den Shownotes. Ich finde, das lenkt ein bisschen vom Kern der Sache ab. Natürlich sehen alle, die es sehen wollen, dass Springer sich der extremen Rechten zumindest annähert. Ich glaube schon, also das glaube ich denen tatsächlich, ich glaube schon, dass sie keinen Bock auf eine Nazi-Regierung haben. Ich habe gleichzeitig aber auch das Gefühl, dass sie viel zu sorglos mit dieser ganzen Sache umgehen. Aber der Kern der Sache ist, es sieht so aus, als wäre der mächtigste Medienmanager Deutschlands beim Kanzler reinspaziert und hätte ihm versucht, eine Ansage zu machen, wie seine Politik zu sein hat. Und bei allem, was wir diskutieren, geht Springer nach rechts oder nicht, ist Springer doof, sollten die enteignet werden, keine Ahnung was. Bei allem, was man da diskutiert, das geht am Kern dieser einen Sache vorbei, finde ich. Also ich bin reichlich ratlos. Also ich finde es gut, dass es die Runde macht, weil je mehr Leute mitbekommen, dass Springer und Döpfner demokratiegefährdend sind, desto besser. Und vielleicht bleibt es ja dann doch bei dem einen oder anderen nochmal hängen. Selbst wenn es eine Ente sein sollte. Und ich habe noch ein sehr schönes Zitat von der Publizistin Christina Dongowski gefunden auf Blue Sky. Die schreibt, solange die amtierende Bundesregierung die Springer Media Group als ausgelagerte Beschaffungswesenagentur nutzt und dort aktive höchste Regierungsbeamte Kontakte für Beratungsjobs nach dem Ausscheiden knüpfen dürfen, brauchen wir uns echt nicht über einen Merz-Döpfner-Konflikt zu unterhalten. Mhm. Was sie damit meint, ist, es gibt so komische Gipfel, die bei Springer veranstaltet werden. Und wer über diese Gipfel mehr erfahren möchte, da gehe ich jetzt nicht auch noch ins Detail, der sollte mal Janosch Dahmen auf Blue Sky folgen. Der ist zwar parteiisch, weil bei den Grünen, aber der bleibt an genau solchen Themen kontinuierlich dran und macht damit genau denjenigen Job, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk für mindestens 8 Milliarden Euro im Jahr schwänzt.
Wir haben die skurrile Nachricht vergessen. Die muss ja eigentlich an den Anfang.
Was mit den Kakerlaken?
Ja, das war auch sehr, sehr schön. Kakerlaken mit Tauchermaske? Kakerlaken mit Neoprenanzug. Ja, Hölle. Ferngesteuerte Kakerlaken hatten wir aber auch schon mal.
Stimmt,
in der Sendung.
Ja.
Jetzt haben sie eben auch mit Taucheranzug und die können jetzt auch tauchen. Das verlinke ich auf jeden Fall. Aber was ich viel schöner fand, es ist ja so, dass Wissenschaft manchmal lustige Erkenntnisse liefern kann. Deswegen gibt es den Ig Nobel. Und die Cornell University hat diese Woche was veröffentlicht. Und zwar Shane Littrell von der Cornell, eine Skala für die Empfänglichkeit für Corporate Bullshit.
Schön.
Und Corporate Bullshit, für alle, die nicht wissen, was das ist so ein aufgeblasener Corporate Slang, sowas wie Synergistic Leadership oder Growth Hacking Paradigms, also so ganz toll klingende Buzzwords. Oder, wie die Studie das definiert, eine Art von semantisch, logisch oder epistemisch zweifelhafter Information, die auf irreführende Weise beeindruckend, wichtig, informativ oder anderweitig ansprechend wirkt.
Ich hatte mal so ein Ding, das war so eine Pappe mit so drei Drehrädchen. Das Ding hieß Phrasendreschmaschine.
Ja.
Und da konnte man dann immer so drei Wortphrasen, was weiß ich, effiziente Akkumulations-
genau.
Epithese oder sowas.
Genau, das ist letztendlich, kann man auch sagen, das ist ein Bullshit-Generator.
Ja, ja. Genau.
Und genau so ein Ding hat der Typ gebastelt. Hat mit dem dann auch gearbeitet und hat dann also so eine Online-Umfrage gestaltet, in der einerseits er mit so einem Bullshit-Generator solche Phrasen erstellt hat und andererseits aber auch echte Zitate von echten Unternehmern, die auch wirklich also kluge Dinge gesagt haben, mit reingebracht, weil es ist ja auch sehr schwer, so ein Bullshit-Sprech von einfach Corporate-Sprech zu unterscheiden.
Wer hat gesagt? Ne?
Genau, also weil es gibt ja auch, das Phänomen kennt jeder, dass so Unternehmen oder Organisationen haben so eine eigene Sprache. Das Typischste sind Abkürzungen, ne, die Holi oder der Bufo oder also so, ne, also
die Holi, ja.
Jeder hat so, also man entwickelt einfach in so einem Unternehmen so ein Sprech und das ist auch nicht was Schlimmes, sondern das kann auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl stärken oder die Kommunikation effizienter machen und. Und deswegen ist es aber auch so leicht für Corporate Bullshit zu funktionieren, weil es oft diesen Corporate Jargon, nenne ich jetzt mal, imitiert, um klug zu wirken, aber dahinter ist halt nichts, ist halt heiße Luft. So. Und also der Fragebogen, der dann den Leuten gegeben wurde, hat das vermischt. Zwar also mein echter, sinnvoller Satz und dann wieder ein Corporate Bullshit-Satz. Mhm. Und die Leute wurden dann gebeten, Zitat, auf den folgenden Seiten lesen Sie verschiedene Aussagen von erfolgreichen Führungskräften und anderen relevanten Quellen. Bitte bewerten Sie auf einer Skala von überhaupt kein Geschäftssinn bis sehr viel Geschäftssinn, wie viel unternehmerisches Geschick in der jeweiligen Aussage zum Ausdruck kommt. Das war die Aufgabe. Und das durften die dann halt, ne?
Unternehmerisches Geschick gefällt mir schon sehr gut, ja.
So, und das haben die Leute ausgeführt. 329 Personen haben teilgenommen. Die mussten, also die wurden auch ein bisschen vorgefiltert, die mussten gerade angestellt sein, einem direkten Vorgesetzten Bericht erstatten und schon mindestens ein Jahr lang in ihrem Unternehmen sein. So. Mhm. Und dann hat er also auf der Basis dieser Antworten so eine Skala für die Empfänglichkeit der Leute für Bullshit entwickelt. Also wie empfänglich ist jemand für Corporate Bullshit? Und dann wurden noch andere Tests gemacht, die Dinge abgefragt haben. Und dann wurde das Ergebnis dieser Skala mit diesen anderen Tests abgeglichen. Und das Ergebnis ist jedenfalls, ich zitiere, Mitarbeiter, die anfälliger für Corporate Bullshit waren, bewerteten ihre Vorgesetzten als charismatische und Visionäre, erzielten jedoch auch schlechtere Ergebnisse in einem Teil der Studie, der analytisches Denken, kognitive Reflexion und fluide Intelligenz testete.
Das ist, letztendlich ist das der wissenschaftliche Ausdruck dessen, was ich immer wieder sage, das machen die, um die Einfältigen zu beeindrucken.
Exakt.
Ja.
Geile Studie, oder?
Super. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich habe auch eine Studie gefunden. Und zwar hat das Öko-Institut zusammen mit der TU Dortmund und der Uni Oxford eine Studie veröffentlicht, die heißt Heating Up the Headlines, How Tabloid Framing Reshaped Germany's Building Energy Act. Also wie das Framing der Boulevardpresse das deutsche Gebäudeenergiegesetz neu geprägt hat. Und eigentlich hätte ich jetzt hier diese Arbeit referiert, hatte aber tatsächlich das Glück, spontan gestern Abend einen der Autoren interviewen zu können. Und daraus habe ich eine ganze Sendung gemacht, die wir gestern Abend schon veröffentlicht haben. Wer es noch nicht gehört hat, hier der Spoiler. Das war eine Kampagne, die wurde losgetreten von der Bild und praktisch alle seriösen Printmedien haben die sich angeguckt, haben das Framing, also die Erzählung der Bild vom Heizhammer, Habeck kommt in deinen Keller und reißt die Heizung raus, so dieser ganze Unsinn. Die haben das einfach übernommen, die haben das nicht kritisch gewürdigt, den Auftakt der Kampagne. Und vor allen Dingen haben sie ihr Publikum nicht sauber darüber informiert, was tatsächlich passiert mit dem Gesetz, woher das kommt, was die Änderung ist und. Wir haben noch ein bisschen über ein paar mehr andere Sachen gesprochen, noch die Fehler der Politik, insbesondere aber tatsächlich über die Fehler der Medien, und zwar der seriösen Medien. Die sind da gescheitert, die haben da versagt. Das Ganze hat Auswirkungen auf die Politik, auf die Gesetzgebung. Und das Ende dieser Kampagne sehen wir mehr oder weniger genau heute, wo die Bundesregierung dieses Gebäudeenergiegesetz im Prinzip rückabgewickelt hat. Und kurz vor der Aufzeichnung kam dann noch die Meldung, dass die linken Fraktion im Bundestag beim Verfassungsgericht Klage gegen das Gebäudemodernisierungsgesetz eingereicht hat. Das ist das Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, die wir später in dieser Sendung auch nochmal hören werden.
Sehr schön, freue ich mich schon drauf.
Nee, von der, nicht die. Die im O-Ton kriegt ihr die nicht von mir. Wo ich gerade bei Gebäudeenergiegesetz bin, wenn ich so dran denke, als ich jung war, als Jugendlicher so oder junger Erwachsener, sagen wir mal, also so vor fast 40 Jahren, da gab es mal eine Anzeige von Ihre Stromversorger, das waren so ein paar Stadtwerke und Stromfirmen und sowas, da hatten sie behauptet, regenerative Energien wie Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig nicht mehr als 4% unseres Strombedarfs decken, stand in dieser Anzeige. Manche Einlassungen damals waren sogar mutig, die haben von 5-6% gesprochen. Und diese Woche habe ich dann in der Zeitung gelesen, erneuerbare Energien deckten im ersten Halbjahr 2026 in Deutschland mit 58% des Stromverbrauchs einen Rekordwert ab. Also mehr als 10-mal so viel, wie sie damals behauptet haben, dass überhaupt nur möglich wäre. Größten Anstieg hatte die Windenergie dabei.
Ach echt?
Ja.
Ah, ich hatte jetzt auf Solar getippt, die war ja sonst immer am stärksten. Gucken wir in die Ukraine. Ich habe zwei Nachrichten mitgebracht diese Woche. Wir hatten es letzte Woche ja kurz von der Krim und wie da die Lage ist und haben viel spekuliert. Diese Woche kam dann die Meldung, unter anderem habe ich es bei T-Online gelesen, dass am Montag auf der Krim tatsächlich der Ausnahmezustand ausgerufen wurde und wohl auch eine Evakuierung vorbereitet werden soll. Das beruft sich auf sogenannte Militärblogger in Russland, die aber schon, also ein bestimmter Militärblogger, der in der Vergangenheit immer auch mal wieder intern Regierungsinformationen geleakt hat, also eine Quelle, die man auch schon kennt. Die Ukraine, also jetzt, wenn man jetzt von Evakuierung sprechen möchte oder die vorbereitet, ist gar nicht so einfach, weil die Ukraine kontrolliert wohl die Wasserwege, also hat das Asowsche Meer quasi unter Kontrolle.
Aha.
Aber auch im Schwarzen Meer sind die russischen Schiffe nicht sicher, werden da halt angegriffen. Das heißt, noch kann man über die Kertschbrücke raus, aber ist auch der einzige Weg, der noch übrig ist. Und das Ziel der Ukraine ist, dass das bald auch nicht mehr gehen soll. Der ukrainische Verteidigungsminister, der das natürlich auch schön verkaufen muss, ne, ist jetzt keine unabhängige Quelle, hat letzte Woche in einem Interview gesagt, im Grunde genommen wird die Krim durch Drohnen isoliert. Und das können sie natürlich ganz gut, ne? Also das Rüberfahren auf die Brücke gefährlich machen.
Ja.
Und weiter, es sieht so aus, als würde sich die Krim in naher Zukunft in eine Insel verwandeln. Halbinsel ist es ja vor allem durch diese Brücke. Ja, und dazu schrieb dann gestern noch die Frankfurter Rundschau, dass zum Beispiel der General AD Ben Hodges, also den haben wir schon öfters mal gehört, davon ausgeht, dass Russland sich von der Krim zurückziehen müssen wird. Also er sieht das auf jeden Fall in der Zukunft und auch in diesem Jahr vielleicht sogar noch. Ich würde sagen, das ist noch ein bisschen Wunschdenken, warten wir mal ab. Aber der Ukraine ist es schon zuzutrauen.
Naja, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie diese Woche die Russen wieder Zivilisten bombardiert haben. Ich habe nirgendwo gesehen, dass, also die scheinen jetzt auch noch nicht mal mehr den Eindruck erwecken zu wollen, dass sie irgendwelche militärischen Anlagen rund um Kiew bombardiert hätten und das leider daneben gegangen ist. Die bombardieren jetzt einfach Zivilisten.
Wohnhäuser, Hotels.
Einfach feste drauf. Und das ist ja typischerweise ein Zeichen dafür, dass es an der Front schlecht läuft.
Voll. Ich habe diese Woche in einem Artikel in der Foreign Policy ein super gutes Bild oder Metapher dafür gefunden. Und zwar war die Rede vom Drowning Man Syndrome.
Aha.
Also sozusagen das, was ertrinkende Menschen machen, wenn sie ertrinken, dass sie dann nämlich auch im Zweifel die um sich herumschwimmenden unter Wasser drücken, um selber über Wasser zu bleiben. So, das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Und Putin ist dieser Drowning Man und deswegen halt gerade total gefährlich für andere. Also sowohl für Leute im eigenen Land, die im Zweifel schlimmstenfalls umgebracht werden, aber halt, hatte ich ja auch erzählt, die letzten Wochen enteignet. Zunehmend, weil das Geld ja auch knapp ist. Und vor allem aber natürlich für die Ukraine, klar. Ja. Und für die Zivilisten in der Ukraine, weil dem gerade die Fälle wegschwimmen. Und der Artikel in der Foreign Policy, der zitiert auch wieder auch einen Müllblogger, einen russischen, der sagt, die durchschnittliche Lebenserwartung eines neuen russischen Rekruten vom Ausbildungslager bis zum Tod im Einsatzgebiet liegt zwischen 10 Tagen und 3 Wochen. Sobald sie auf das Schlachtfeld geschickt werden, überleben sie durchschnittlich 20 bis 35 Minuten.
Ja, aber macht ja nichts, um mal wieder unsere ukrainische Freundin zu zitieren. Es sind Russen, denen ist das Leben egal. Das finde ich eigentlich das Faszinierende. Gut, die sind natürlich von seriösen Informationen weitgehend abgeschnitten. Aber bei den Verletzten und Todeszahlen, die in den letzten 4 Jahren da aufgehäuft haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das nicht auf andere Weise rumspricht. Das sind ja 1 Million Leute einfach mal ausgefallen. Ja gut, von 140 Millionen, aber...
Es macht gerade eine Umfrage auch die Runde. Ich habe sie nicht mitgebracht, weil die auch von der ukrainischen Organisation durchgeführt wurde, aber in Russland. Und die zu dem Ergebnis kam, dass 81% der Menschen dort sich wünschen, dass der Krieg morgen sofort aufhört.
Ja, allerdings gab es auch mal wieder ein Interview mit diesem Typen vom Levada-Institut, diesem sozusagen letzten unabhängigen Meinungsforschungsinstitut in Russland, die ja mittlerweile auch irgendwie als ausländischer Agent oder irgendwie sowas markiert worden sind. Und der sagt halt auch, ja, die meisten wollen, dass der Krieg endet, aber die meisten wollen auch, dass er mit einem Sieg endet. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Die haben immer noch nicht begriffen, was ihr Land da was sie selbst da eigentlich machen. Mhm. Das ist noch nicht bei den Leuten angekommen.
Und deswegen ist, glaube ich, aber die Krim auch wirklich entscheidend. Weil damit hat es ja auch auf eine Art angefangen.
Ja.
Und wenn die Ukraine sich die zurückholen würde, und ich glaube, die können das wirklich schaffen, Das wäre schon wahnsinnig gut. Übrigens, der Artikel in der Foreign Policy ist gerade für alle ohne Paywall zugänglich, weil nämlich die USA morgen 250 Jahre alt werden. Und deswegen sind bei FP gerade alle Artikel freilesbar.
Hast du die Fox News Reportagen, also die Einblendungen auf Fox News von dieser großen 250-Jahr-Feier in Washington gesehen?
Nein.
Da haben sie halt so die State Fair, ne, so riesige Grünfläche, Riesenrad, Brimborium. Und du hast dann halt immer so Reporter, die erzählen, ja, hier schon total gute Laune hier bei den Leuten, ja, alles toll und spitze, da, alle wollen aufs Riesenrad. Und hinter dem Reporter ist gähnende Leere. Wirklich, also nicht so, dass du denkst, naja, aber gar nicht so viel los da, sondern du denkst so, haben die noch zu? Also da sieht es halt aus, als wäre da überhaupt gar niemand. Und es gab eine Schlange vor dem Riesenrad und irgendjemand kommentiert drunter, ja, da fällt ständig der Strom aus. Kann sein, dass sie einfach da stehen, weil das Ding gerade nicht läuft. Oder so. Also das ist auch eine ganz, ganz tragische Nummer. Also ich meine, das ist, die haben das mit der liberalen Demokratie quasi erfunden und schaffen es nicht, das zu feiern, weil sie einfach mal so blöd sind, sich so eine Regierung dahin zu wählen. Was man über uns vielleicht dann auch irgendwann in Zukunft mal sagen wird, die Bundesregierung hat diese Woche vorgestellt ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung. Darin sagen sie, dass diese 33 Vorschläge der Rentenkommission von neulich komplett umgesetzt werden. Werden. Nicht wir wollen, sondern wir werden. Weil sonst sagen sie ja gerne, wir wollen, wenn sie vorhaben, was ganz anderes zu machen oder halt gar nichts. Außerdem darin, ich habe so eine Auswahl mitgebracht, sehr kleine Änderungen an der Einkommensteuer. Vor allen Dingen die Reichensteuer haben sie ein bisschen angehoben. Die Steuerpauschale auf Minijobs wird ein bisschen angehoben. Den Spitzensteuersatz haben sie nicht angefasst. Es gibt keine Vermögenssteuer, keine ordentliche Erbschaftssteuer. Also im Grunde an dem Punkt, also Steuer ist vor allen Dingen eine Reform zugunsten der Wohlhabenden. Dann reichen sie gerade so eine Zahl rum. Ja, eine vierköpfige Familie mit 60.000 Euro im Jahr wird 600 Euro im Jahr zusätzlich in der Tasche haben. Also 50 Euro im Monat für eine vierköpfige Familie. Mhm. Vielen Dank. Klar, es ist auch viel
ist
Geld.
Nicht nichts,
ist nicht
aber,
nichts, aber ne? Ja.
Malte Kreuzfeld schreibt auf Blue Sky, wenn der Spitzensteuersatz unverändert bleibt und nur die Reichensteuer leicht steigt, entlastet diese Einkommensteuerreform übrigens nicht nur die kleinen und mittleren Einkommen, wie gerade auf der Pressekonferenz erzählt wird, der war da nämlich gestern, sondern auch sehr hohe Einkommen von über 200.000 Euro werden entlastet. Mhm. Warum? Ja.
Warum?
Ja, ich weiß.
Das sollte jetzt mittlerweile jedem klar sein.
Ja.
Sachgrundlos befristete Arbeitsverträge sollen in Zukunft 4 Jahre gültig sein dürfen und mehrfach verlängert werden dürfen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, vor allen Dingen für junge Unternehmen, die einfach merken, shit, unser Wachstum ist nicht so, wie wir es eigentlich vorhatten. Wir müssen Leute rausschmeißen. Vielleicht haben die es ein bisschen einfacher dann, dass sie das irgendwie da so hinplanen können. Vor allen Dingen aber kommen damit jetzt alle ArbeitnehmerInnen in genau den Genuss dieser Unsicherheit, in der WissenschaftlerInnen schon seit vielen, vielen Jahren arbeiten. Ich erinnere an die Kampagne Ich bin Hanna. Da ging es um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das Problem in der Wissenschaft ist, dass gerade so DoktorandInnen oder Postdocs immer nur 2-Jahresverträge oder wenn sie Glück haben, mal 3-Jahresverträge kriegen. Also keinerlei Sicherheit haben. Im Grunde, ja, Immobilienerwerb, wo sie ja alle immer drauf rumreiten, ist für diese Leute praktisch unmöglich, weil die einfach nicht wissen, wo sie in 10 Jahren ihr Geld verdienen. Und vor allen Dingen in der Wissenschaft ist das große Problem, dass die halt auf halbem Weg in ihrer Forschung schon damit anfangen müssen, sich um einen Anschlussjob zu bemühen, was sich wiederum auf die Konzentration auf die Arbeit auswirkt. Ja. Wer sehr viel verdient, so ab knapp 180.000 Euro im Jahr, verliert seinen Kündigungsschutz. Die Arbeitgeber werden aber zur Abfindung verpflichtet. Das Ganze gibt's auch heute schon. Also es ist nicht neu wirklich, es ist aber heute an andere Voraussetzungen geknüpft als ans Einkommen. Da geht es darum, dass du eine Führungskraft sein musst und sowas. Und das findet kaum statt deswegen. Es gibt ein interessantes Interview mit einem Arbeitsrechtler im Spiegel, was auch so Einblicke in Führungsetagen ist, die kriegt unser Eins ja eigentlich nicht so. Also der beschildert da tatsächlich einen Fall von einem Typen, der war in der Hierarchie unterhalb des Vorstandes und hat gegen seine Entlassung klagen können. Und das Gericht hat gesagt, ja, der ist keine Führungskraft.
Wow.
So, also von daher, das könnte ganz gut funktionieren, dass sie sagen, okay, wir knüpfen das jetzt halt mal an Geld. Mal sehen. Wer überhaupt eine Abfindung bekommt, muss weniger Steuern zahlen auf dieses Geld, je schneller er einen neuen Job findet. Und da meldet sich zu Wort Stefan Maus, ein Kollege vom Stern, der schreibt, Leute, beruhigt euch. Wenn ihr mit eurem Jahresbrutto von 280.000 auf der Grenze zur Steuer für Superreiche liegt und statt 45% nun 47% zahlen sollt, ist das kein Weltuntergang. Ihr lasst euch eine Abfindung von 950.000 zahlen, die wird steuerlich begünstigt und wechselt einfach in einen 279.000 Euro Job. So.
Oh Gott.
Das kann man alles machen. Es gibt noch mehr so Sachen.
Nee, ich kann das nicht.
Ja, nee, du verdienst halt nicht genug. Es gibt noch mehr so Sachen, auch interessante Sachen, aber alles ist irgendwie so, das ist kein großer Wurf. Ob ich das jetzt inhaltlich gut oder schlecht finde, was sie sich da ausgedacht haben, es ist einfach, das ist kein großer Wurf. Wenn das ein großer Wurf sein soll, wie sieht denn dann bitte der Kleine aus? Das ist irgendwas, was mir besonders aufgestoßen ist, sind zwei Dinge. Das eine ist die telefonische Krankschreibung. Ich zitiere, die telefonische Krankschreibung wird abgeschafft und die unrichtige Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach Paragraph bla stärker bestraft. Wir führen eine verpflichtende Vorlage der AU-Bescheinigung ab dem ersten Tag der Erkrankung ein.
Das ist dumm.
Das ist darunter, so um dahin denken zu können, muss man der Bevölkerung in einem solchen Maße misstrauen, dass man sie am liebsten an die Kette legen wollen würde oder so. Ich finde das furchtbar. Die scheinen wirklich zu glauben, wir wären alles Diebe und Betrüger. Ja. Wo auch irgendjemand schrieb, naja, ist denen ja nicht zu verdenken. Man muss ja nur mal gucken, in was für Kreisen die sich typischerweise bewegen.
Der Mensch schießt zu 90% von sich auf andere. Ist nur so ein Spruch, der ist nicht belegbar.
Davon mal abgesehen, kann ich mir nicht ansatzweise vorstellen, was das anderes bringen soll als das vielbeschworene bürokratische Monster.
Ja.
Bloß halt bei den Praxen und nicht bei den Behörden. So kann die Regierung sagen, na, wir haben wenig Bürokratie hier und lässt die Ärzteschaft halt dafür blechen, dass sie selbst Tatkraft simulieren können. Über das Thema habe ich dann gestern mit meinem Vrind-Betriebsarzt Marc Hanefeld kurz reden können. Das Gespräch gibt es auf vrind.de und den Link in den Shownotes. Und ich habe noch eine schöne kleine Argumentationshilfe gefunden, die kommt von Anfang dieses Jahres. Das heißt ja immer, die Deutschen, der Krankenstand ist zu hoch, die Fehlzeiten sind zu hoch, wir feiern ja alle nur krank und arbeiten nichts. Stimmt halt nicht. Es gibt eine Studie, die heißt Europas Krankenstand im Vergleich. Könnt ihr euch mal angucken für die nächste Runde Sozialabbau, weil die wird garantiert kommen.
Ja, und die Pflege fehlt noch.
Ich vermute mal, dass sie in spätestens einem Jahr feststellen, dass dieser Arbeitsunfähigkeitsunsinn, den sie sich heute ausgedacht haben, entweder zu keiner Senkung des Krankenstandes geführt hat oder sogar zu einer Erhöhung des Krankenstandes, weil Marc Hanefeld zum Beispiel sagt auch in der Sendung, naja, was mache ich denn jetzt? Wenn jetzt einer kommt, dann schreibe ich den direkt für 14 Tage krank und weise ihn darauf hin, dass er das Recht hat, sich selbst wieder aus dem Krankenstand zu entlassen. Ja. Das wird passieren. Und ich meine, dann bleibe ich doch die Woche auch noch zu Hause. Also ich bin doch nicht bekloppt. Ja.
Ja, vor allem die ganzen Leute, also ich kenne das von unseren Mitarbeitenden total oft, dass die halt sagen, ich fühle mich heute nicht gut, ich bleib mal zu Hause oder ich arbeite heute mal nicht. Ja. Und das ist ja super fein, weil in der Regel ist vieles nach einem Tag wieder gut. Mhm. Aber wenn du zum Arzt gehst, welcher Arzt schreibt denn die Leute nur für einen Tag krank?
Das ist mir noch nie passiert. Also ich bin in meinem Leben noch nicht oft krankgeschrieben worden, aber jedes Mal, wenn ich krankgeschrieben wurde, wo ich gesagt habe, können Sie sich zwei Tage krank schreiben? Nee, komm, Sie bleiben mal bis Freitag im Bett.
Ja, ja so. Genau.
Sie werden dann also feststellen, dass es nicht funktioniert hat. Und dann werden Sie die Diskussion wieder aufmachen über Karenztage, also über unbezahlte Krankheitstage. Der erste, der zweite oder die ersten beiden, die ersten drei oder sowas, dass du also keine Lohnfortzahlung mehr bekommst. Auch das bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass es dadurch weniger Krankentage gibt, weil nämlich Länder, die sowas haben, nicht alle, aber einige, unter anderem Frankreich, unter anderem Norwegen, sind länger krank als wir Deutschen.
Ich kann dir sagen, warum. Weil die Leute krank auf Arbeit gehen und alle anstecken.
Das könnte ein Grund sein. Was vielleicht auch noch ein Grund sein könnte, das ist auch was, was Marc Hanefeld sagt, weil er es aus seiner Praxis sehr oft erlebt. Die Arbeitsbedingungen sind möglicherweise ganz einfach andere. Ja? Also, wenn du ein halbwegs herzensgebildeter Mensch bist und in einem stinknormalen Handwerksbetrieb arbeitest und dir da den ganzen Tag irgendwelche beschissenen Mackersprüche anhören musst, da bist du doch froh, jeden Tag, den du da nicht hin musst.
Ja.
Ja. Und dann haben sie, und das ist eine Katastrophe, deren Ausmaß, glaube ich, niemandem, sogar den Journalistinnen und Journalisten, noch nicht wirklich klar ist. Sie haben vor, das Informationsfreiheitsgesetz zu schleifen. Das ist dasjenige Gesetz, das uns Bürgerinnen und Bürger, das bestimmte Organisationen, also NGOs, wie zum Beispiel Frag den Staat, die Gesellschaft für Freiheitsrechte und sowas, aber auch Medien, in die Lage versetzt, mit einem juristischen Hebel Informationen aus Behörden und der Regierung rauszuklagen, falls die die Auskunft verweigern. Das ist ein elementarer Bestandteil der Pressefreiheit. Ohne Pressefreiheit hast du keine Freiheit im Land. Es gibt es nicht. Keine Freiheit ohne Pressefreiheit. Punkt. So. Sie wollen das so weit ändern, dass die Arbeit von Regierung und Behörden in Zukunft weniger transparent ist, also dass wir Bürgerinnen und Bürger nicht mehr so gut nachvollziehen können, wo zum Beispiel Korruption passiert. Das nennen sie anders. Wir wollen die Auskunftsrechte künftig auf natürliche Personen fokussieren, die ein berechtigtes Interesse an einer Auskunft haben und diese nicht durch andere Regelungen erreichen können. Das heißt, keine NGOs haben ein Auskunftsrecht, keine Organisationen. Ja? Eine Zeitung ist keine natürliche Person. Eine Zeitung ist eine juristische Person höchstens. Ja? Es dürfen also nur noch du und ich eine Auskunft einklagen und wir müssen nachweisen, dass wir ein berechtigtes Interesse haben. Das berechtigte Interesse, ich will Transparenz der Leute, die ich mit Macht ausstatte, das musst du erstmal durchklagen. So, geht noch weiter. Wir wollen unsere Beschäftigten vor Anfeindungen und Drohungen schützen, indem wir die Namen der Mitarbeitenden schwärzen. Mit anderen Worten, macht, was ihr wollt. Es kriegt eh keiner raus, selbst wenn sie das Papier in die Hand kriegen. Jetzt kommt noch ein Ding. Nicht vergessen, nur natürliche Personen sollen das machen dürfen. Die IFG-Gebühren, also die Gebühren, die erhoben werden, wenn du so eine Auskunft kriegst, werden wir im Einklang mit dem Kostendeckungsprinzip anpassen. Wir machen die Nummer also derart teuer, dass die oben genannte natürliche Person das sowieso nicht mehr wird leisten können. Weil der Witz an diesem Kostendeckungsprinzip ist ja, woher weiß ich denn, wie die Kosten tatsächlich sind? Die müsste ich ja per IFG im Zweifelsfall rauskriegen, wofür ich diese Kosten bezahlen muss. Ja? Und falls das noch nicht reicht, um sich in aller Ruhe korrumpieren zu lassen, haben wir hier noch einen Wieselvorschlag für euch. Und der geht so. Dem besonderen Schutzbedarf bestimmter Bereiche wie dem der kritischen Infrastruktur, der Spionageabwehr, der Terrorismusbekämpfung oder auch der wissenschaftlichen Forschung wollen sie stärker Rechnung tragen. Ne, da passt also sozusagen alles rein, was wir irgendwie geheim halten wollen. Im Zweifelsfall hat der wissenschaftliche Dienst das ausgerechnet. Na, ist Wissenschaft, können wir leider nicht sagen. Ich weiß, ich übertreibe, aber die halt auch. Ne. Frag den Staat. Die NGO spricht von einer de facto Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes und listet auch nochmal ein paar Geschichten auf in ihrem Artikel, die ohne ein IFG vermutlich nicht ans Licht gekommen wären. Zum Beispiel, da ist sie wieder, Frau Reiche und die Familienunternehmer, Herr Laschet und die Fördermillionen, Philipp Amthor, der sich damals von Augustus Intelligence hat korrumpieren lassen und schon letztes Jahr heftig gegen das IFG geschossen hatte. Und interessant auch, weil ich vorhin das Wort Filz mal benutzt habe, damals hat Karl Theodor zu Guttenberg für Augustus Intelligence bei der Kanzlerin Lobbyismus betrieben und der ist heute der Lebensgefährte von Katharina Reiche, unserer Bundeswirtschaftsministerin. Der einzige Lichtblick hier ist, sie schreiben nirgends wir werden, sondern sie schreiben überall wir wollen. Das heißt, eventuell ist noch ein bisschen Luft, um das Schlimmste zu verhindern. Außerdem,
übrigens bei sowas immer mit wir wollen und wenn noch ein bisschen Luft ist, um das Schlimmste zu verhindern, gibt es diese wunderschöne Methode, seinem Abgeordneten zu schreiben.
Ja.
Das sollte man tun, weil das nehmen die ernst. Also wenn dann irgendwie hunderte E-Mails zum Beispiel bei deinem Abgeordneten ankommen, die alle sagen so, hey, verhindert das bitte, wenn das durch den Bundestag geht, dann stehen die Chancen manchmal gar nicht so schlecht.
Was mich daran tatsächlich fertig macht, ist, das sind ja nicht... Das heißt ja, kaum Handwerker noch in den Betrieben, da sind ja alles nur Juristen und so. Könnt ihr alle nicht denken? Könnt ihr euch das nicht selber denken, was ich mir hier gerade denke? Oder wollt ihr genau das? Wollt ihr für korrupt gehalten werden? Das ist das, was mich daran so wirklich auf die Palme bringt. Die sind, das ist nicht irgendein kleiner Krauter, wo nur Leute arbeiten, die keine Ahnung haben. Das ist die Bundesregierung, das ist der Deutsche Bundestag, das ist die Bundesrepublik Deutschland. Da arbeiten ohne Ende kompetente Menschen und die sind nicht in der Lage, das so weit zu durchdenken. Falls sie es doch sind, wollen sie es genauso.
Ja,
und dann gnade uns Gott, an den diese Leute auch nicht glauben. Noch einen haben wir, die Immobilienwirtschaft, die scheint wirklich tolle Präsentkörbe geliefert zu haben diesmal. in diesem Programm steht, um den privaten Wohnungsbau nicht zu gefährden, wird durch Bundesgesetz geregelt, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich ist.
Wahnsinn.
Wir machen also einfach Gesetze, wenn unseren Freunden mal nicht passen sollte, was bei Volksabstimmungen rauskommt. Zur Rechtfertigung behauptet Merz, in der ganzen Welt wird gefragt, was ist in Deutschland los? Müssen wir in Deutschland mit Enteignungen rechnen? Was ein Zitat ist, das ich in der Berliner Morgenpost gefunden habe, was ich für die Unwahrheit halte. Und selbst wenn die Antwort ja lauten würde, wäre das kein Problem. Es sei denn, Merz hält Immobilienkonzerne für die Welt. Was wiederum durchaus plausibel ist.
Ja.
Oder er meint, die Redaktion dieses rechten Propagandablattes aus Berlin kann, das wäre dann auch plausibel überhaupt. Das ist auch wieder so ein Framing, hatte ich eben schon mal. Vor allen Dingen ist es auch das Framing der Medien in dieser Sache, was mir wieder auffällt. Die Bundesregierung redet von Enteignungen. Die Medien zitieren das und koppeln dann diesen Begriff unmittelbar an den Berliner Volksentscheid. Der hat zwar den Namen Deutsche Wohnen und Co. enteignen, bei dem geht's aber nicht darum. Bei dem geht's um Vergesellschaftung und das ist was anderes als eine Enteignung. Eine Vergesellschaftung ist nämlich eine Überführung in die Gemeinwirtschaft, also so Genossenschaft hieß das. Für den Eigentümer fühlt sich das vielleicht ähnlich an, weil der kriegt's weggenommen und wird entschädigt. Aber es ist halt ein Unterschied, ob dein Dorf für die Braunkohle platt gemacht wird oder ob einem Konzern, ja, dann geht es nicht um Einzelvermieter, ob einem Konzern Wohnungen weggenommen werden, damit die Mieten nicht mehr mit den Profiterwartungen der Konzerneigentümer steigen, sondern mit den tatsächlichen Kosten, die diese Immobilien haben, wenn sie bewirtschaftet werden. Und auch hier kannst du spaßeshalber auch mal fragen, ob es nicht ganz nützlich für die Parteien sein könnte, wenn man mangels Informationsfreiheitsgesetz noch nicht mal mehr rausfinden kann, wer da eigentlich wem die Präsentkörbe überreicht hat. Aber ich will ja hier keine Verschwörungstheorien verbreiten. Max Pichel schreibt auf Blue Sky, dieser Beschluss des Koalitionsausschusses betreibt auf so vielen Ebenen einen autoritären Staatsumbau, dass unklar ist, gegen was man zuerst anarbeiten sollte. Bei solchen Paketlösungen ist das Teil der Taktik. Und ich finde, er hat recht. Das ist autoritaristisch. Das ist genau das, was ich von der CDU schon lange erwarte. Und von der SPD erwarte ich sowieso schon lange nichts mehr.
Was so ein bisschen untergegangen ist, hat die Taz auch nochmal darüber geschrieben, ist, dass sie auch diese Lieferkettenrichtlinie der EU 1:1 umsetzen wollen, die ja erst im letzten Jahr geschwächt worden ist und wo wir ja dann noch eine stärkere Lieferkettenrichtlinie quasi in Deutschland hatten oder Lieferkettengesetz heißt es bei uns, Richtlinie ist von der EU. Und das bedeutet, dass, wenn es dann so umgesetzt wird, unsere bestehenden Gesetze so abgeschwächt werden, dass nur noch 150 Unternehmen in Deutschland überhaupt davon betroffen sein werden, was etwa 10% der Firmen dann noch sind, die bisher davon betroffen waren.
Ja.
90% werden also von den schlimmen Lieferkettengesetzen und den schlimmen Menschenrechten, die es da zu beachten gibt, und Umweltrechte verschont.
Ja. Und schlimmstenfalls zerschlägst du dein Unternehmen halt in mehrere einzelne Unternehmen, sodass du dann auch nicht mehr unter diese Kategorien fällst. Ja.
Und die Umwelt, also ich habe das Ding gelesen, aber ich habe mich jetzt nicht intensiver damit befasst, aber für mich war auch bei vielen Punkten zwischen den Zeilen zu lesen, ja, das mit der Umwelt dürfen wir jetzt auch nicht so ernst nehmen.
Ja.
Aber, ja. Ja, du hattest es auch gerade schon von der von den Arztbesuchen, die sich jetzt erhöhen werden, wenn die das umsetzen. Und bei Arztbesuchen steckt man ja so seine Krankenkassenkarte in so ein Gerät. Inzwischen muss ich das immer selber machen, weil, naja, ist halt so. Und da wird ja dann auch bei vielen inzwischen die elektronische Patientenakte ausgelesen in dem Moment. Und die elektronische Patientenakte, da will die Regierung jetzt nämlich auch ran. Und ich schicke das jetzt nochmal vorweg. Ich finde es prinzipiell eine gute Idee, das alles zu digitalisieren und den PatientInnen die Möglichkeit zu geben, wenn sie zu einem Arzt, zu einer Ärztin gehen, die Informationen, die dann da gespeichert werden, auch anderen Ärzten und Ärztinnen zur Verfügung zu stellen. Das ist einfacher bei vielen Behandlungen. So. Das Problem ist, dass so wie sie aktuell in Deutschland umgesetzt ist, es wirklich datenschutzrechtlich fragwürdig ist. So.
Datenschutzrechtlich oder datenschutztechnisch?
Datenschutztechnisch.
Okay.
Datenschutztechnisch. Okay. Genau. Und die Bundesregierung plant, und ich finde, zurzeit ist jeder Satz, der so anfängt, immer irgendwie schon so. Oh nein! Was planen Sie jetzt? Laut T-Online, dass jetzt auch Betriebsärzte künftig auf die in der Akte gespeicherten Daten zugreifen dürfen sollen. Es war nämlich bisher so.
What?
Ja. Bisher war es so, Betriebsärzte, wie der Name schon sagt, das sind Ärzte, die vom Betrieb, also vom Arbeitgeber, bestellt sind, um sich der Gesundheit der Belegschaft irgendwie so ein bisschen anzunehmen. Also vor allem präventiv und beratend. Das ist so die
präventiv und beratend.
Deswegen entsteht da auch kein Behandlungskontext in der Regel. Also ich glaube, manchmal kriegt man noch eine Impfung von denen.
Ja.
Das ist aber auch dann das Maximum. So, du gehst nicht zu deinem Betriebsarzt, wenn du morgens mit einer Erkältung aufwachst oder sowas.
Typischerweise nicht,
nee. Nee, und deswegen dürfen die eigentlich unsere EPA, wenn wir sie dann nutzen, ich nutze sie zum Beispiel nicht, auch nur auf, wenn wir ausdrücklich erlauben, dass sie das dürfen, sehen. So, und das soll sich ändern. Wenn es nach der Bundesregierung geht, sollen Betriebsärzte in Zukunft auf die gesamte Akte zugreifen, ohne dass die Versicherten vorher zustimmen müssen. Und das ist kacke, weil dann sieht der Betriebsarzt auch, ah, du warst beim Psychiater und hast die und die Diagnose oder beim Gynäkologen oder bei was weiß ich. Der sieht einfach alle Diagnosen, die irgendwelche anderen ÄrztInnen in die EPA geschrieben haben.
Na, die Frage ist, inwieweit, wie redet der Betriebsarzt mit dem Chef?
Exakt, das ist die Sorge. Ne? Ja. Weil der Chef bezahlt den.
Aha.
Der Betriebsarzt, das ist jetzt das Argument der Regierung, unterliegt auch der Schweigepflicht.
Ja, genau. Alle, jeder hat seinen Preis, nur der Arzt nicht. Hör doch auf.
Ja, eben, die Sorge ist auch, der muss ja nicht sagen, dein Mitarbeiter hat übrigens Krebs und vielleicht willst du den nicht befördern. So, das ist die größte Sorge, dass es so direkt läuft.
Mhm.
Aber die Sorge ist, dass der Betriebsarzt sagt, vielleicht willst du den nicht befördern.
Ja.
Und das Ganze ist ein guter Grund, nochmal daran zu erinnern, ihr könnt noch der EPA widersprechen, ihr könnt die Daten sperren, ihr müsst ÄrztInnen keinen Zugriff darauf geben. Ich verlinke auch einen Artikel von T-Online, der auch nochmal erklärt, manchmal geht es auch nicht, also es geht halt nicht, es ist auch nicht geplant, dass man bestimmte Sachen für bestimmte Ärzte freigibt oder so. Meistens muss man das komplett sperren.
Mhm.
Das heißt, wenn du zu einem bestimmten Arzt gehst, bei dem du nicht willst, dass er alles sieht, dann sperr am besten die ganze EPA vorher. Und wenn du dann zu einem Arzt gehst, bei dem du denkst, ist egal, ist mir Hausarzt oder was weiß ich, ne? Dann kannst du es auch wieder entsperren.
Mhm.
Das ist aber oft nicht so einfach. Also das ist für jede Krankenkasse auch anders. Bei mir geht's in der App. Relativ einfach, bei anderen eben nicht.
Ja.
Also ihr setzt euch jetzt mal am Wochenende alle hin und findet raus, wie sperrig und entsperrig das, weil das ist also richtig großer Mist.
Was ich mich die ganze Zeit auch frage ist, also dieses Programm heißt ja, ich habe es ja eben gesagt, für Aufschwung und Beschäftigung. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Also ich kann auch irgendwie nachvollziehen, dass es für ein bisschen mehr Beschäftigung sorgt, weil wir halt irgendwie, Ehegattensplitting und was sie sich alles so ausdenken. Also was dafür sorgt, dass vielleicht mehr Menschen in den ersten Arbeitsmarkt noch einsteigen. Da gehe ich noch einigermaßen mit. Aber wie das zu einem Aufschwung führen soll, der dann auch wirklich tragfähig ist, ich verstehe das nicht. Und auch diese 50 Euro, die vierköpfige Familie da jeden Monat zusätzlich hat, ja, die wird halt von der Rentenversicherung sofort wieder einkassiert für die Aktienrente. Also das ist alles so ein...
Ja, ja.
Ich weiß überhaupt nicht...
Bloß nichts von den Reichen nehmen, das ist das ganze Programm.
Das ja sowieso, also bloß noch nicht mal irgendwie die Steuerhinterziehung irgendwie in den Griff kriegen, weil wenn sie die in den Griff bekämen, auch nur zur Hälfte in den Griff bekämen, hätten wir diese ganzen Diskussionen hier gerade nicht. Da hätten wir ordentliche Schulen, ordentliche Kindergärten, die Krankenhäuser wären in Ordnung und es wäre sogar noch ein bisschen Geld dafür da, Deficit Spending zu betreiben, also staatlich zu investieren in irgendwelchen Ecken, wo sie denken, hier muss mal ein bisschen Aufschwung, hier müssen mal ein bisschen Arbeitsplätze entstehen, da bauen wir mal vielleicht noch eine Autobahn hin oder irgendwie sowas. Das finde ich eigentlich, und das, ich glaube auch nicht, dass diese Bundesregierung das jemals in den Griff bekommen wird. Was ist denn das? Ist Textbildschere? Ist das der falsche Begriff? Die erzählen mir ständig, dass sie etwas tun, warum sie etwas tun, was das Ziel dessen sein soll. Aber es ist mir in, ich sag mal, 80, wenn nicht mehr Prozent der Fälle völlig schleierhaft, wie dieser Weg zum Ziel führen soll. Mhm.
Voll.
Das heißt, ich muss ja unterstellen, dass das Ziel ein ganz anderes ist als das, was mir präsentiert wird. Und ich glaube, dass das so, jetzt sitze ich den ganzen Tag stundenlang da und lese Zeitungen und gucke Nachrichten und lese Studien und so ein Shit.
Mm. Das stimmt.
Wenn es noch nicht mal mir möglich ist, dass wenigstens auch, und selbst wenn es, jetzt bin ich so ein linksgrüner Ökospinner, ja, aber ich bin durchaus in der Lage, mich in die Position zu versetzen, in der ein rechtsradikaler Agrospinner sein mag. Wenn es mir noch nicht mehr möglich ist, das intellektuell zu durchdringen, egal aus welcher Position, in die ich mich begebe, genau. Wie ist es dann mit Leuten, die diese Kapazität gar nicht haben? Sei es, weil sie nicht schlau genug sind, sei es, weil sie keinen Zugang zu den Quellen haben, sei es, weil sie morgens um 6 aus dem Haus gehen und stundenlang arbeiten müssen und abends nicht auch noch 3 Stunden da sitzen wollen, um sich irgendwie Hintergründe raufzuschaffen. Ich bin trotzdem fest davon überzeugt, diese Leute sehen, was die Bundesregierung ihnen erzählt, und spüren mindestens, dass das nichts mit ihrem Leben zu tun hat und dass sich das Leben auch nicht verbessert dadurch, dass du jetzt nicht mal beim Arzt anrufen kannst, um dich krank schreiben zu lassen. Oder was weiß ich was. Oder dadurch, dass du demnächst 20% Rentenbeitrag zahlen musst. Das, wie soll eine Bevölkerung von einem solchen Kommunikationsgebaren der Regierung, also wenn sie ein anderes Ziel verfolgen, ja, wenn sie der Meinung sind, ihr seid alle faul, wir halten euch alle für Diebe und wir möchten hier ein autoritäres Regime errichten, dann sagt es doch. Dann können wir da ja drüber reden. Vielleicht will die Mehrheit hier ja ein autoritäres Regime. Kann ja sein. Kann man ja diskutieren. Aber diese Diskrepanz zwischen dem, was sie sagen und dem, was ich spüre und was viele, viele andere Menschen spüren, was gemeint zu sein scheint, beziehungsweise dass irgendetwas anderes gemeint zu sein scheint, das frustriert die Leute. Und dann soll sich auch niemand wundern, dass sie sich den Rattenfängern von rechts außen an den Hals werfen, weil die machen klare Ansagen. Die lügen nicht. Die sagen ganz genau, was sie wollen. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich möchte, dass jetzt demnächst alle Türken rausgeschmissen werden oder weiß der Geier, was sie sich da für eine Scheiße ausdenken.
Ja.
Rant Ende.
Ja, also ich bin gespannt. Ich habe gelesen, was der Achim Truger auch zu diesem Reformpaket sagt. Und er sagt halt also, dass allein diese Steuerentlastungsreform und so weiter ist so gering, dass es vielleicht ein Wachstums um vielleicht 0,1% des BIP erhöhen kann.
Und
ja?
Selbst wenn, dann kommt die nächste Ahrtalflut, dann ist das genau. Alles wieder weg.
Die Gegenfinanzierung stimmt nicht, sagt er auch. Also im Zweifel wird der Druck auf den Bundeshaushalt dadurch noch größer. Ja. Und also das wiederum könnte dann die Konjunktur belasten, weil du in anderen Bereichen wieder Ausgaben kürzen musst und, und. Also das finde ich halt auch, ich habe mich jetzt so viel mit diesem ganzen Wirtschaftskram auch beschäftigt und hatte immer nur das Gefühl, was die machen ist, von einem Topf, also in einem Topf zu kürzen, was dazu führt, dass in einem anderen Topf höhere Ausgaben anfallen.
Das rechte Tasche, linke Tasche. Aber in dem Moment, wo sie es aus der rechten Tasche rausnehmen, erzählen sie 3 Tage lang, dass dass jetzt die Tasche leerer ist, was total super ist. Und dann erst stecken sie es in die linke Tasche.
Ja.
Das ist, im Grunde ist das ist eine Scharlatanerie. Ich habe das Gefühl, dass ich komplett über einen Löffel barbiert werde da.
Ja.
Also das,
besonders krass fand ich, wir hatten jetzt Wind und Wurzeln diese Woche diese Pflegesendung veröffentlicht, also zum Thema Pflege, die ich vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal hier angeteasert hatte. Und da war auch Achim Truger zu Gast, der halt gesagt hat, das, was die planen, also was die Waken in der Pflege plant, das ist Gott sei Dank jetzt noch nicht durch, wird dazu führen, dass wieder bei den Kommunen die Kosten massiv steigen, weil es die Leute einfach in die Sozialhilfe treiben wird.
Ja.
Und das zahlen die Kommunen. Und das, die Kommunen haben schon kein Geld mehr. Und das finde ich so unredlich auch dabei, weil wenn ich eins gelernt habe in dem letzten Jahr, wo wir ganz viel zu diesen ganzen Bereichen gemacht haben, wo es in Deutschland auch einfach knarzt und wo man das Gefühl hat, es gibt so viele Brände, um die sich die Politik gerade kümmern müsste, dann, dass die Kommunen eine zentrale Rolle dabei spielen, Probleme in den Griff zu kriegen.
Ja.
Und dann dahin zu gehen und Bundespolitik zu machen, die Kommunen immer weiter in diese Bredouille bringt, finde ich so furchtbar.
Und das, was ich mir die ganze Zeit denke, ist, wie gesagt, aus meiner vermutlich linksgrün versifften, wohlhabenderen Perspektive, die ganzen Schäden, die diese Bundesregierung bisher angerichtet hat und mutmaßlich noch anrichten wird, die sind, selbst wenn wir einen kompletten Politikwechsel kriegen sollten, also weg von diesem rechtsautoritären Grausamkeiten, die da die ganze Zeit irgendwie sich ausgedacht werden, das ist nicht binnen einer oder 2 Legislaturperioden wieder zu reparieren. Und schon gar nicht, wenn die Springer-Medien dann Kampagnen fahren, wie beispielsweise gegen das Gebäudeenergiegesetz damals, das gar nicht so schlecht war, das einfach nur ein Problem hatte. Es ist durchgestochen worden. Ich glaube, wissen wir eigentlich von wem? War das die FDP oder war es die SPD?
Es gibt über beides Gerüchte.
Okay. Das durchgestochen wurde, bevor sie sich halt darüber
einig... Vom Regierungspartner der Grünen.
Das durchgestochen wurde, bevor sie sich überhaupt darüber einig werden konnten, wie sie das ganze Ding denn finanziell ausgestalten.
Ja.
Das ist eigentlich mein größtes Problem damit, dass die machen gerade so viel kaputt. Little fires everywhere. Die machen an allen möglichen kleinen Stellschrauben, machen die Gewinde kaputt und simulieren darüber Tatkraft. Also das kriegst du nicht mehr eingefangen. Das müsste man, das wird genauso wie die USA. Das sagen ja auch alle. Selbst wenn Trump weg ist, das kriegst du so schnell nicht mehr eingefangen. Und das ist hier auch. Selbst wenn Merz weg ist, das kriegst du so schnell nicht mehr eingefangen.
Ja.
Und dann haben wir noch das Problem mit den Rechtsextremen. Was kommt noch oben drauf? Dass diese Partei, die Merz ja halbieren wollte, oder wo er sagte, dass er das könnte, hat er aber halt nicht gemacht.
Ich glaube, er wird es aber auf jeden Fall schaffen, seine Partei bis zum Ende der Legislaturperiode zu halbieren.
Ja, ist so ein bisschen schade, dass die SPD vorher untergeht irgendwie, weil am Ende bin ich ja doch Sozialdemokrat.
Ich habe noch ein Bahnthema mitgebracht, wenn wir hier schon in den Doomsday-Szenarien sind.
Doomsday!
Passt das wunderbar rein. Und zwar geht es um Italo in Deutschland. Italo, so heißt das Unternehmen hinter den italienischen Hochgeschwindigkeitszügen, die bei sehr vielen Leuten, die ich kenne auch, super beliebt sind. Weil die sind pünktlich, die sind gar nicht mal so teuer und sie sind immer klimatisiert. Das ist dann so für so Menschen, die die Deutsche Bahn gewohnt sind, natürlich... Oh, ich bin im Paradies, ja. Also Jahrzehnte heruntergewirtschaftete Bahn im Vergleich zu, hey, alles funktioniert.
Ja, dass diese Züge in Italien pünktlich fahren, heißt noch lange nicht, dass sie auch in Deutschland pünktlich fahren, weil in Deutschland fahren sie auf Infrastruktur der Deutschen Bahn.
Mhm. Ja, das stimmt. Naja, aber jedenfalls viele jubeln, zum Beispiel auch Simone Schmollack in der Taz diese Woche hat gejubelt, dass Italo jetzt auch nach Deutschland kommt und der Bahn Konkurrenz macht. Weil man sagt ja auch so konkurrenzbelebtes Geschäft, also vielleicht wird die Bahn dann besser, wenn da Italo ist und denen zeigt, wie es besser geht. Und das klingt ja auch total verlockend, also vor allem nachdem ja vor anderthalb Wochen hier einfach mal der komplette Bahnverkehr für 2 Stunden ausgefallen ist, wegen eines Software-Updates. Ich verstehe, dass man dann denkt, ah ja, jetzt kann ja nur besser sein, kann ja nur gut sein. Aber Katja Diehl, die Mobilitätsexpertin, die Autohasserin, schreibt bei sich auf ihrer Webseite, ich zitiere, als wäre Konkurrenz die Antwort auf ein System, das an seinem eigenen Fundament bröckelt. Als wäre ein Konkurrent, der sich nur auf stark nachgefragte und damit attraktive Strecken beschränkt, etwas, was uns aus der Krise fährt. Zitat Ende.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, schreibt sie, dass der Bahn und damit uns allen vielleicht gar nichts Schlimmeres passieren könnte als diese Italo-Geschichte, weil nämlich, ich zitiere weiter, die DB quersubventioniert unrentable Verbindungen mit den Gewinnen aus den Hauptstrecken.
Ja.
Wer ihr diese Gewinne entzieht, entzieht auch die Grundlage für die Versorgung der Fläche.
Ja.
Das ist die Realität eines Systems, das seit Jahrzehnten unterfinanziert wird und auf Querfinanzierung angewiesen ist.
Ist kein Problem, da fahren dann zwischen der Lausitz und der Bundeshauptstadt fahren dann autonome Kleinbusse.
Ja, wir haben also das Problem, dass wir gerade die Folgen von jahrzehntelangem Kaputtsparen und Herunterwirtschaften und Investitionsstau bei der Bahn ausbaden. Das soll jetzt ja alles irgendwie aufgeholt werden.
Ja.
Dafür fehlt aber eigentlich das Geld.
Mhm.
Und dann kommt Italo und die wollen nur die Hauptstrecken befahren, die besonders lukrativ sind, wird das machen und damit sozusagen das, womit ein Teil der Fläche gerade noch querfinanziert wird, auch noch schrumpfen.
Mhm.
Das heißt, diese ganze Italo-Nummer könnte alles, was gerade schlimm ist, noch schlimmer machen. Das ist also überhaupt kein Grund zu jubeln. Und ich zitiere noch einmal Katja Diehl, weil dann ja auch oft der Vergleich mit der Schweiz oder Österreich kommt, da läuft ja alles so viel besser. Und sie sagt, das Schweizer Modell beruht auf langfristiger staatlicher Finanzierung, integrierten Taktfahrplänen und dem politischen Willen, Bahn als Daseinsvorsorge zu verstehen.
Ah, war er wieder, der politische Wille.
Und nicht als Markt.
Ja, Naja, ich immer wenn mir jemand sagt, also ich war ja oft in Großbritannien in meinem Leben und immer wenn mir jemand sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft bei der Bahn, fahrt mal in Großbritannien mit der Bahn. Da, also nee.
Die sprechende Toilette, ich werde sie nie vergessen.
Hört mal auf, echt, das geht so nicht. Aber gut, da kannst du ja auch einen Mund fusselig reden, das ist auch völlig legitim. Die politisch rechte Position ist halt, dass der Staat sich da gefälligst rauszuhalten hat. Das soll sich alles irgendwie von alleine regeln über den Markt. Meine Position ist das nicht. Meine Position ist, dass sowas wie die Bahn, das ist Daseinsvorsorge. Mobilität ist Daseinsvorsorge. Nicht übrigens Autobahnmobilität. Ja, Autobahnen können wir gerne privat machen und dafür Geld kassieren, dass darauf gefahren wird, wie in Italien zum Beispiel. Normale Fernstraßen, also Landstraßen, also Bundesland- und Kreisstraßen und so, das soll in staatlicher Hand sein. Diese Schnellstraßen, Fernstraßen, die können meinetwegen privatisiert werden, wenn ich denn aus der Daseinsvorsorge heraus eine Alternative habe, um diese Strecken ordentlich zurückzulegen. Und das wäre dann im Zweifelsfall ein Hochgeschwindigkeitsnetz. Und überhaupt ein Bahnnetz, ein funktionierendes. Ich brauche ja nicht mal ein Hochgeschwindigkeitsnetz. Ich habe mich ja schon lange davon verabschiedet, vielleicht in 2 Stunden von Berlin nach München fahren zu können. Also ich schaffe... Also
2 Stunden muss ja nicht sein. Ja, wenn 2 Stunden Hamburg nehmen können.
Weißt du, was machen sie? Sie bauen irgendwie den scheiß Bahnhof Spandau. Hast du dich jemals gefragt, warum der so üppig ist? Die haben diesen Bahnhof gebaut, um da den Transrapid nach Hamburg fahren zu lassen. Wo ich denke, seid ihr eigentlich verrückt? Und weißt du, warum der Zug zwischen Berlin und Hamburg so lange braucht? Weil der Transrapid sonst unattraktiv geworden wäre. Die hätten da eine Schnellfahrstrecke, die hätten eine 300 km/h Strecke hinpflanzen können, wie zwischen Köln und Frankfurt. Und dann wärst du nämlich in 1 Stunde in Hamburg. Aber das haben sie nicht gewollt, weil... Da wollen wir den Transrapid hinstellen, weil das ja klar ist. In 10 Minuten, wenn Sie am Bahnhof sozusagen, ja, so und so weiter und so weiter. Ich weiß, wen ich wirklich beneidet habe immer, das war Felix von Leitner. Der hat da gesessen, der ist Softwareentwickler gewesen, der ist Sicherheitsexperte, der hat sich einfach dahingesetzt, ich verdiene hier mein Geld, ich mache hier meinen Job, ich betrachte diese ganze Politik ausschließlich nur noch als Entertainment, ansonsten verliere ich den Verstand. Leute, die sowas können, die beneide ich. Das sind halt entweder Leute, die ein besonderes Skillset haben wie Fefe, oder halt Leute, die mindestens 5 Millionen Euro haben wie der Bundeskanzler.
Gucken wir mal nach Südafrika, und zwar mit Sham Jaff schauen wir nach Südafrika, weil da gerade was passiert, was wir aus Deutschland gut kennen, aus Großbritannien gut kennen, auch aus Irland gut kennen. Anti-Migrationsproteste, die in Gewalt eskalieren. Mhm. Nur die Bilder sind ein bisschen anders. Also hier sind es ja immer die Weißen und da sind es tatsächlich schwarze Menschen, die gegen Migration protestieren.
Er hat mich ja total gewundert neulich, die Meldung, dachte ich, was, wieso?
Ja, wieso, genau. Also die Forderung kann man zusammenfassen als: unregistrierte Ausländer sollen gefälligst das Land verlassen und zwar sofort. Mhm. Aber warum das gerade da so hochkocht und was da genau los ist, das erzählt uns jetzt Tishan.
Ja, Südafrika hat eine sehr, sehr starke antimigrantische Bewegung zurzeit. Die ist so stark, dass sie den 30. Juni, also vor ein paar Tagen, zu einem Ultimatum erklärt hatte. Und so stark, dass es sehr, sehr viele Menschen eben Angst gemacht hat. Der 30. Juni war der Tag, an dem alle Menschen, die in Südafrika ohne gültigen Aufenthaltspapiere leben, das Land verlassen sollten. Und diese Bewegung ist so stark, dass tausende Menschen eben Angst hatten, ihre Wohnungen zu verlassen, Geschäfte geschlossen hatten und dass auch viele Menschen auch Schutz in Konsulaten gesucht hatten, einfach weil es dieses Ultimatum gab. In einigen Städten tatsächlich kam es auch zu Plünderungen und Angriffen auf migrantische Geschäfte. Die Polizei war landesweit im Großeinsatz. Also es ist ein ganz großes Chaos derzeit. Darüber haben viel, auch natürlich Daily Maverick in Südafrika und Reuters in den vergangenen Tagen auch ausführlich berichtet. Was mich an dieser Geschichte beschäftigt hat, ist natürlich, dass das keine so fremde Geschichte ist. Die Vorwürfe, die klingen wahrscheinlich uns allen vertraut, nämlich MigrantInnen würden Arbeitsplätze wegnehmen, Kriminalität verursachen und den Sozialstaat belasten. Man hört diese Argumente ja inzwischen in sehr vielen Ländern, nicht nur in Südafrika und Deutschland. Also habe ich mir angeschaut, was die Daten eigentlich sagen. Und da gab es einen sehr, sehr guten Artikel im Daily Maverick, den ich auch in die Shownotes gepackt habe. Denn laut den beiden jüngsten Volkszählungen in Südafrika, so dieser Artikel, ist der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung sogar leicht gesunken, also von 4,2 auf 3,9% und das zwischen 2011 und 2022. Die meisten MigrantInnen, FYI, die kommen aus den direkten Nachbarländern Südafrikas, also aus Zimbabwe, aus Mosambik und Lesotho. Und dann gibt es da auch ganz große gemeinsame Studien der OECD und der Internationalen Arbeitsorganisation, die eben zu dem Ergebnis kommen, auch, dass MigrantInnen wirtschaftlich auch mehr zum Bruttoinlandsprodukt beitragen, als ihr Bevölkerungsanteil vermuten lassen würde. Auch diese Narrative kennen wir. Eine Analyse der Weltbank, die kommt sogar zu einem ähnlichen Schluss und sagen, ein zusätzlicher migrantischer Arbeitnehmer schaffe im Durchschnitt etwa 2 Arbeitsplätze für Einheimische. Der Grund ist einfach sehr einleuchtend. Diese Menschen sind halt eben diejenigen, die unterschiedliche Tätigkeiten häufig übernehmen, Unternehmen gründen und eben dadurch zusätzliche Nachfrage und Jobs auch anbieten können. Man muss sagen, diese antimigrantische Bewegung in Südafrika, die stützt sich im Kern auf 2 Behauptungen. Also erstens, dass unzählige Menschen ohne Papiere ins Land kämen und zweitens, dass genau diese Menschen die Kriminalität in die Höhe treiben würden. Und das Überraschende, vielleicht auch nicht Überraschende ist, beides lässt sich gar nicht seriös belegen. Südafrika erhebt zwar Daten über ausländische Staatsangehörige oder im Ausland geborene Menschen, unterscheidet aber gar nicht zuverlässig zwischen dokumentierter und undokumentierter Migration. Führende DemografInnen im Land sagen deshalb, das eigentliche Problem ist nicht eine belegte, in Anführungsstrichen, Invasion, sondern dass der Staat schlicht keine verlässlichen Zahlen hat. Und dieses Vakuum wird dann halt eben mit Gerüchten, mit Spekulationen, mit Feindbildern eben gefüllt, wie es halt eben ist. Und wenn man noch weiter eigentlich herauszoomt, wird es fast schon unheimlich, wie ähnlich sich die Debatten weltweit eigentlich sind. Denn fast jede antimigrantische Bewegung erhebt dieselben wirtschaftlichen Vorwürfe. Die Fremden nehmen uns die Jobs weg, verursachen Kriminalität und belasten den Staat. Ja. Gleichzeitig zeigen auch andere wirtschaftliche Analysen oft auf etwas ganz anderes, nämlich also, was eigentlich der Kern dieser Wut ist im Land. Im Fall Südafrikas kommt etwa das Growth Lab der Harvard-Universität zu dem Schluss, dass die eigentlichen Ursachen dieser antimigrantischen Bewegung derzeit in einer schwachen Verwaltung liegen, in fehlenden Investitionen, in hoher Arbeitslosigkeit und eben den bis heute fortwirkenden Ungleichheiten aus der Apartheid liegen und nicht eben in der Migration. Ja, also eigentlich eine sehr bekannte Geschichte, nur jetzt tausende Kilometer weiter entfernt.
Das ist schon erschreckend, ne? Wie sie es überall immer wieder, wie es auch sich immer wieder so hochschaukeln lässt von entsprechenden Interessengruppen, die halt kein Interesse daran haben, dass die, die starken Schultern haben, ein bisschen mehr belastet werden, um die Infrastruktur für alle besser zu machen.
Ja, was ich eben sagte. Ne? Ja. Also alle sind frustriert.
Ja.
Und nicht alle oder vielleicht sogar nur die wenigsten sind in der Lage, ihre Frustration so zu formulieren, dass sie ihren Hass tatsächlich irgendwohin richten können auf den Bundeskanzler, auf den Axel Springer Verlag, um in dieser Sendung zu bleiben, also auf solche Sachen, sondern du bist einfach nur frustriert und gehst halt zum nächsten Besten, der sagt, hier komm, ich verstehe dein Problem und hier, ich biete dir jetzt eine Lösung an, die so simpel ist, dass du keinen Gehirnschmalz darauf verwenden musst. Ausländer raus. Funktioniert ganz hervorragend. Also warum soll es nicht in Südafrika genauso funktionieren wie am anderen Ende der Welt, also bei uns?
Ja. Ja. Hast du noch was?
Nee.
Dann kommt hier die gute Nachricht. Für mich persönlich eine Nachricht, wo ich denke, hoffentlich macht es Schule, und zwar aus Bremen, denn in Bremen gilt seit 1. Juli der Hundeführerschein. Der Hundeführerschein ist eine Prüfung, die Leute ablegen müssen, die einen Hund halten wollen. Das gilt jetzt erstmal nur für Leute, die sich nach dem 1. oder ab dem 1. Juli neu einen Hund zulegen. Wer schon einen hat, der muss noch nicht, leider. Fände ich auch sehr gut, auch nachträglich. Naja, die Idee ist, dass der Zweibeiner, der am anderen Ende der Leine ist, also wenn es denn überhaupt eine Leine gibt, ne, bisschen besser die Verantwortung übernehmen soll für den Vierbeiner, der da dran ist. Weil, was ja täglich mit Menschen passiert, die zwar einen Hund haben, aber sich nicht so sonderlich viel Gedanken darüber gemacht haben, wie tickt der überhaupt, was braucht der überhaupt und vor allem, wie kann ich andere vor meinem Hund eigentlich schützen? Weil das, was ja ständig passiert ist, der Hund belästigt andere, der macht Leuten Angst und im allerschlimmsten Fall gibt es halt einen Beißvorfall.
Ja. So nennt man das, ein Beißvorfall.
Beißvorfall, ja, so heißt es. Und das ist auch der Grund, warum in Bremen jetzt der Hundeführerschein eingeführt wurde. Also es gab vor ein paar Jahren einen sehr schlimmen Beißvorfall, wo ein nicht angeleinter Hund, mal wieder, ein Kleinkind sehr, sehr schwer verletzt hat. Und jetzt will man eben, dass sowas weniger passiert, wobei es jetzt so oft auch nicht passiert, dass sowas Schlimmes passiert. Ich finde, was aber wirklich auf einer täglichen Basis passiert, ist, dass Hundebesitzer ihre Hunde nicht im Griff haben oder offensichtlich ihnen scheißegal ist, was die machen. Und bevor du fragst aber nicht, ich habe auch den Hundeführerschein gemacht, freiwillig.
Aber echt?
Ja, ja. Also natürlich nicht offiziell beim Amt.
Ja, aber warum ist dieses Tier denn so?
Ja, die ist voll lieb und hört voll gut. Sie haart halt, das ist das, was dich nervt. Und sie jammert.
Ja, haaren und jammern. Also ich meine, bitte. Da hätte ich aber lieber kläffen und beißen.
Ja, jedenfalls, es gibt so verschiedene, ich habe es auf so einer Plattform gemacht, da hast du dann halt die Fragen immer beantwortet. Das war auch
aber ganz schön. Aber das ist jetzt nicht irgendwie.
Ich habe kein Zertifikat.
Genau, also du hast.
Ja. Man kann das auch machen. Also es gibt in Berlin das auch und es gibt es auch in anderen Ländern, das weiß ich, dass du einen Wesenstest machen kannst mit dem Hund. Also da gehst du zum, ich glaube, Veterinäramt und musst dann auch so beweisen, mein Hund verhält sich in verschiedenen Situationen ruhig oder rastet nicht aus und zum Beispiel darf er auch nicht hochspringen. Ne? Also das müssen wir noch ein bisschen üben. Auch nicht vor Freude, sondern muss halt auch andere Leute einfach, die der Hund nicht kennt, in Ruhe lassen. So, das ist halt das Hauptding eigentlich. Ruhig bleiben, in Ruhe lassen, nicht ausrasten. Und das ist der Wesenstest für den Hund, aber dazu gehört in der Regel auch ein Test, den der Halter dann macht, wo er nachweisen muss, dass er seinen Hund gut einschätzen kann und versteht, wie Hunde ticken und so. Und diesen theoretischen Teil quasi, den habe ich gemacht. Da gibt's eben, ich habe es auf einer Plattform gemacht, es gibt Online-Tests. Es gibt auch Webinare, die man bei Hundetrainern zum Beispiel buchen kann, um das zu machen. Und ich empfehle das sehr, weil letztendlich lernst du immer was dabei. Das ist so, wie ich neulich mit meinem Sohn nochmal den Führerscheintest in so einer App gemacht habe und wieder was gelernt habe und dachte, oh je, das ist halt auch echt schon lange her. Und die Taz hatte so eine schöne Beispielfrage aus dem Bremer Hundeführerschein, die ich einfach so, also da merkst du einfach auch, wie Hundemenschen oft ticken. Die Frage geht so. Sie gehen mit ihrem Hund unangeleint spazieren und es kommt ihnen eine Gruppe Kinder entgegengerannt. Was tun sie? Zur Auswahl stehen.
Ich rufe Fass.
Zur Auswahl stehen vier Antworten. Erstens, wenn Ihr Hund Kinder nicht beißt, können Sie ihn laufen lassen. Zweitens, Ihr Hund hat einen relativ guten Gehorsam, Sie können ihn laufen lassen. Drittens, Sie rufen den Kindern zu, dass diese stehen zu bleiben haben, da sonst bei dem Hund ein Jagdverhalten auslösbar wäre. Oder viertens, Sie leinen Ihren Hund an. Zitat Ende. Und ich denke, jeder weiß, dass die korrekte Antwort ist, ich leine meinen Hund an.
Naja, viele HundebesitzerInnen scheinen das aber nicht zu wissen.
Ja, weil diese ersten drei Antworten sind so typisch für Hundebesitzer oder wie Hundebesitzer denken, ticken oder auch mal mit dir reden.
Ja.
Also dieses typische, ne, erstens, keine Angst, mein Hund beißt nicht.
Ja, genau. Ich habe sie nicht gefragt, ob ihr Hund beißt, sondern ich habe sie darum gebeten, ihn anzuleinen.
Ja, und vor allem, es ist so oft, das ist so ein super aufdringlicher Hund, der überhaupt keine Distanz hat, also der so völlig distanzlos ist. Ach, keine Angst, der ist ganz lieb, der will nur spielen. Dann tatsächlich gibt's Leute, die dir sagen, was du nicht tun darfst, weil der Hund dann aggressiv werden könnte und du dann quasi selbst schuld bist.
Genau.
Ja. Ich hatte das mal, da war Maya noch ganz klein, so ein Welpe, und ich habe sie dann immer so hochgenommen, wenn so ein ganz großer Hund ankam. Und da hat meine Frau zu mir gesagt, das sei ja sehr gefährlich, das soll ich nicht tun, weil das könnte in einem Hund auch einen Instinkt auslösen, den Maya erst recht und mich auch anzugreifen. Wo ich so denke, so, ja, aber du hast ja hoffentlich deinen Hund an die Leine. Also ich habe überhaupt nicht geschafft, richtig darauf zu reagieren, weil ich so baff war. Aber es ist natürlich die Verantwortung der Hundebesitzer, dass der Hund nicht einfach, ne? Aber gut. Und das ist alles also sehr, sehr typisch.
Also was wird es in Berlin, also Hundeführerschein wird es doch in Berlin nie geben.
Ja.
Das kriegt diese Stadt, also dieses Land, man darf ja nicht vergessen, wir sind ja auch ein Land, Bremen ja auch. So, solche Sachen kriegt dieses Land nicht hin.
Weiß nicht.
Das glaube ich nicht dran.
Weiß nicht. Nee,
kann ich mich vorstellen.
Naja.
Wir sind, die haben hier, ich weiß nicht, ob sie es immer noch, aber die haben hier den Tiergartentunnel nachts gesperrt, weil sie nicht genug Personal dafür hatten, dass sich nachts auf den Arsch setzt und den Monitor beobachtet, der den Tiergartentunnel beobachtet. Und nee, sowas kriegen die hier nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht an Berlin.
Ach, Mann. Nee. Ja, aber es wäre sehr schön, weil es ist tatsächlich nicht selbstverständlich, dass HundebesitzerInnen ihre Hunde einfach im Griff haben. Und wenn sie sie nicht im Griff haben, dann an der Leine und am Maulkorb. Also, ich bin wirklich, es ist auch so interessant, weil eigentlich gibt es eine Gegenbewegung gegen diese Gedankenlosigkeit. Man legt sich einen Hund zu und dann schleift man den halt wie so ein Nachziehtier hinter sich her. Sehe ich auch total oft, also gerade bei kleinen Hunden, dass sie einfach so hinterhergeschleift werden. Die dürfen nicht schnuppern, die dürfen nicht pinkeln, die werden einfach so hinterhergezogen.
Tigerente.
Genau, wie die Tigerente. Deswegen, das wäre für alle eine große Erleichterung, auch für die Hunde selbst. Weil die brauchen halt auch Training. Gerade in so einer Stadt ist es für die sicherer. Die müssen weniger Angst haben, wenn sie wissen so, hey, mein Mensch hat alles im Blick und ich kann mich auf den verlassen. Und wenn der das sagt, dann mache ich das.
Aber solchen Hundebesitzern sind doch die Tiere egal. Die haben die haben den Hund ja nur für sich und begreifen gar nicht, dass da noch ein anderes Lebewesen ist, das vielleicht nicht ausschließlich ihnen zu dienen hat.
Also. Naja, Glückwunsch Bremen, ihr macht es richtig und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Nicht mal bei der Regierung gebe ich die Hoffnung auf. Ich denke halt so, ja, 3 Jahre noch, ob es dann besser wird, ist die große Frage.
Eben.
Aber das ist für mich trotzdem erstmal ein Satz, der mir Hoffnung gibt. Das sind jetzt erstmal noch 3 Jahre und dann wird noch neu gewählt und dann können wir nochmal gucken, ob es besser werden kann. Naja, jetzt sind wir irgendwie auf so einer etwas düsteren Note geendet. Deswegen wird es Zeit, dass wir unseren Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker hören, der einen wunderschönen Limerick gedichtet hat zum Thema Freibad.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Herr Klein ging ins Freibad in Ziegenhain. Denn Schwimmen soll schöner als Fliegen sein. Im Becken Gewühl, das Wasser zu kühl. So schlief er auf einer der Liegen ein.
Ich nehme den von Bernhard. Es war mal ein Freibad in Halle, mit Badespaß, doch nicht für alle. Wer kein Deutsch versteht, besser gleich wieder geht. Und was ist mit Deutschen auf Malle? Dabei verstehen die ja Deutsch, ne? Hat er nicht durchdrungen.
Die Deutschen. Okay, ich nehme den von Conny. Es war mal ein Mann aus... Vergessen. Ich muss es ein bisschen umschreiben. Es war mal ein Mann aus... Vergessen. Vielleicht liegt der Ort ja in Hessen. Der hatte viel Geld, jetzt ist er ein Held, denn er war vom Freibad besessen. Hm. Was haben wir denn für ein schönes Thema für diese Woche?
Ich habe ja nur miese Themen hier.
Hundeführerschein. Ja?
Ja.
Dann nehmen wir Hundeführerschein und kommen damit zum Börsenticker. Montag.
Viel Trübsal und ein spektakulärer Kurssprung.
Dienstag.
Versöhnlicher Halbjahresabschluss an der Börse.
Mittwoch.
DAX ohne positive Impulse.
Donnerstag.
DAX schafft neues Allzeithoch.
Freitag.
Reformpaket treibt Börsenkurse, womit die mangelnde Seriosität dieser Börsenberichterstattung mal wieder nach... das Reformpaket treibt keine Börsenkurse. Das ist, ich habe da reingelesen, das ist die Überschrift, Reformpaket treibt Börsenkurse. Die sagen noch nicht mal im Fließtext... begründen sie sinnvoll, wie denn das Reformpaket der Bundesregierung die Börsenkurse treiben würde. Das heißt, die haben sich dahingesetzt, die haben einfach nur geguckt, was gibt's politisch Neues, was passiert am Markt, wie können wir diese beiden Sachen einfach irgendwie kausal aneinander knuppern. Und ich verweise schon wieder auf mein wunderbares Interview, das ich vor, ich glaube, mittlerweile 2 oder 3 Jahren gemacht habe. Die Sendung trägt den Titel Börse vor 8, Noise als News. Und da habe ich gesprochen mit jemandem, der seine Dissertation über die Frage geschrieben hat, wie erklären WirtschaftsjournalistInnen der Sendung Börse vor 8 Ereignisse an der Börse? Spoiler, eher gar nicht.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
Also, wir fangen mal an mit diesem Podcast vom RND über das potenzielle Gespräch zwischen Friedrich Merz und Matthias Döpfner. Da hast du eben mir noch einen Link geschickt von Übermedien, von einem Text, der heute erschienen ist, wo die Journalistin Lisa Krähe nochmal sehr genau aufdröselt, was an diesem Podcast, an dieser Recherche irgendwie fragwürdig ist und dass es ja sehr große Ungereimtheiten gibt darüber, wann dieses Treffen zwischen Merz und Döpfner stattgefunden haben soll und das Redaktionsnetzwerk Deutschland da auch irgendwie nicht so klar zu haben scheint, wann sie jetzt, also auf welches Treffen sie sich beziehen. Das fand ich sehr, ja. Wir haben eben gerade schon so einen kleinen Moment gehabt vor der Aufnahme, wo wir irgendwie kopfschüttelnd da drauf geguckt haben. Also für alle, die da nochmal tiefer einsteigen wollen, empfehle ich sehr den Text bei Übermedien.
Der wahrscheinlich auch, ich glaube, in ein paar Tagen irgendwann zugänglich sein sollte für alle.
Dann hatte Holger ja über das russische Levada-Institut geredet, dieses Meinungsforschungsinstitut in Russland. Die wurden tatsächlich schon 2016 als ausländische Agenten tituliert. Und Holger hat sich dann ja auf ein Interview bezogen, in dem Lev Gutko gesprochen hat. Das ist der wissenschaftliche Leiter dieses Instituts. Und in dem Interview mit der SZ, das wir auch verlinken, sagt er, dass sich knapp 2/3 der russischen Bevölkerung für Friedensverhandlungen aussprechen und dafür den Krieg zu beenden und ungefähr 1/4 bis 27% wollen den Krieg bis zu einem siegreichen Ende fortführen. Also hatte sich bei Holger etwas vermischt, diese beiden Positionen.
Ja.
Und als er über die Karenztage geredet hat und über die Frage, wo in Europa eigentlich der Krankenstand am höchsten ist, da hat er auf jeden Fall recht. In Frankreich gibt es in der Regel 3 Karenztage und da ist der Krankenstand höher als in Deutschland. Norwegen, das ist das Land, das europaweit den höchsten Krankenstand hat, das hat allerdings keine Karenztage. Da gibt's, wie hier, ab dem ersten Tag eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Aber es gibt trotzdem auch noch andere Länder, zum Beispiel Slowenien, Spanien und Portugal, in denen es diese Karenzregelung in der Regel ab dem 3. Tag gibt und in denen trotzdem sich mehr Menschen krank melden als hier. Also jetzt dieses Argument, wenn wir den Leuten erst ab dem 4. Tag ihren Lohn weiterzahlen, dann melden sie sich seltener krank, funktioniert einfach nicht.
Sehr gut. Ich hatte auch vorhin noch mal gelesen, dass angeblich die Unternehmen selber entscheiden sollen. Das ist ja vielleicht auch noch mal eine gute Nachricht für alle Arbeitnehmenden, die ein gutes Unternehmen haben.
Ja, es ist halt schrecklich, dass man sich dann auf sowas verlassen muss. Aber ich musste auch dran denken, als ich mein FSJ gemacht habe, da musste ich auch ab dem 1. Tag immer eine Krankschreibung haben. Und das führt halt dazu, dass man mit einem kleinen Schnupfen dann, genau wie Holger gesagt hat, 3 Tage Minimum, also ich glaube weniger war ich nie krankgeschrieben und gerne dann plötzlich auch mal die ganze Woche krankgeschrieben wird, obwohl es einem vielleicht am 2. Tag dann doch schon wieder besser geht, wenn man mal im Bett geblieben ist mit Tee. Ja, naja, habt ihr ja zu Genüge erklärt, wie quatschig das alles ist.
Ja.
Sehr gut, das war's von mir heute.
Okay, wunderbar. Vielen Dank und schönes Wochenende.
Danke, gleichfalls.
Und schon sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen. Heute gab es mal wieder Werbung bei uns und wenn euch die genervt hat, dann habt ihr die Möglichkeit, euch von der frei zu kaufen. Ihr könnt zum Beispiel ein Abo bei Apple Podcasts abschließen. Das erspart euch auch den langen Abspann mit Namen, der gleich kommt. Ihr könnt auch gerne Abo bei Steady abschließen. Das erspart euch die Werbung, aber dann könnt ihr die Namen und die lustigen Sprüche und was auch alles immer noch so in diesem Abspann drin ist, immer noch hören. Und wenn ihr Mitglied
beim Fanclub oder bei den Ultras über Steady werdet, dann könnt ihr sogar selbst Teil davon werden und seid dann vielleicht im Abspann zu hören und der kommt jetzt.
Dins 1.
Silvio und Jasmin.
Christoph ist zurück aus dem Moshpit und empfiehlt öffentlich-rechtlichen Premium-Horror, aber nur für wenige Tage. Deutschland gegen Paraguay in der ZDF-Mediathek.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Jan Beilicke.
Memo an mich selbst. Bitte geistreiches Bondage für die Wochendämmerung ausdenken.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Bestimmt kennt auch ihr von MECFS Betroffene, aber ihr wisst es gar nicht, weil die Leute mit der wenigen Energie, die sie haben, ihre wenigen Erlebnisse nicht mit Jammern über ihren Zustand beeinträchtigen wollen. Einer unter 100 ist betroffen.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwer.
Jessica Kogoy.
Sabine Köhnlein.
Sabine Lorenz.
Der Dösewicht vermutet, die SPD hatte beim braven Abnicken vom Schmerzens-Hasspaket mindestens Bauchi für Auchi.
Ich hab ja, was war das, wo sie sich auch komplett selbst ans Kreuz genagelt haben und dann hinterher allen Ernstes irgendeine SPD-Abgeordnete sich nicht entblödet hat zu sagen, wir haben uns weinend in den Armen gelegen, so Bauchschmerzen hatten wir mit dieser Entscheidung. Das ist unglaublich. Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Fiete und Olaf.
Herzliche Grüße an alle Antifaschisten in Erfurt. Passt gut aufeinander auf.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schickis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers.
Tim Seitz.
Simone Stolz.
Sodan Muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Familie Wachzel.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Tuff, tuff, tuff. Wir fahren nach Odonien.
Odonien am 10. August 2026. Wenn es nicht regnet, ob es regnet, bestimme ausschließlich ich. Ich habe eine dumme Frage. Es gibt keine dummen Fragen. Bitte vertraue auf meine Kompetenz, eine dumme Frage zu erkennen, wenn ich vorhabe, eine zu stellen.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Bilo und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Es sommerzt auf den Terrassen die Aperolen.
Im Märzen der Bauer, Schmerzen sagt Dauer.
Matze aus Spandau.
Und so weiter und so weiter und so weiter. Da wisst der Left Wing Commander.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Ben, 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 Bada, Ben, Ben, Ben.
Memo an mich selbst. Dativ, kennst du? Dem, 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 dem. Memo an mich selbst, bitte geistreichen Bourbon für die Wochendämmerung austrinken.
Memo an den Lux, bitte geistreiches Bonbon für die Wochendämmerung ausdenken.
Memo an mich selbst, bitte geizig drumrum wieseln.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Jerome Bochmann.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonbon für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borna.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Es sind leider Kathi und Fritze im Bund noch in sehr hohem Sitze.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, fossile Konzerne, die haben sie gerne. So kriegen wir bald noch mehr Hitze.
Liesel grüßt Conny.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke, Danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Christiano Del Tauscho.
Der schoss den armen Kuhu-Kuck. Baseler du Saladim, der schoss den lahmen Kuhu-Kuck tot.
Beni Dingster.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland R.
Die ungarischen Sprache und so weiter.
Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels. Es könnte aber auch ein entgegenkommender Zug sein.
Lernu Esperanton.
Stan Fakeman.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnort nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossi-Bär.
Olli Frank.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Hans Hansen.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Sabine Haider.
Audra Henkes.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Ist das Audra Fischer, die geheiratet hat und jetzt Henkes heißt?
Werden wir sehen.
Wir werden sehen. Tobias Herbst fragt, denkt denn niemand ans Pflanzengießen?
Katharina Herbst und die Plüschmonster feiern bunte Borsten an Bürsten und Besen.
Nils und Hilke.
Aus der beliebten Reihe Wochendämmerungsfernsehpolizisten Horst Schimanski.
Kurt C. Hose.
Katharina Höhl.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Deutschland, ein analoges Land in einer digitalen Welt.
Auch die GFF meint, ein AfD-Verbot wäre erfolgreich. Darum geht Thomas zu den Prüfdemos. Infos dazu beim Volksverpetzer und auf prüfdemos.de.
Neulich irgendwo auch in einem der Socials gelesen, ein Vorwurf an die CDU, ihr habt überhaupt keine Angst davor, dass ein ARD-Prüfverfahren scheitern könnte, ihr habt Angst davor, dass es erfolgreich sein könnte.
Der Witz fand ist, dass du jetzt schon zum zweiten Mal in einer Sendung ARD-Prüfverfahren gesagt
hast. Echt, habe ich gesagt?
ARD-Verbotsverfahren gesagt hast.
Ja. Genau darum geht's mir eigentlich auch. Ich war vorgestern Jahre alt, als ich feststellte, dass mich Menschen, die ich als Freunde wahrgenommen habe, mich nur ertragen. Irgendwie schade.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Jes.
Also diesen wieder. Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Bettina Kairis.
Arne Kamola.
Skandal und so weiter.
Kamikasi.
Jasmin Kiselemack.
Tim Klausmeier.
Conny Klavitter schwitzt im Büro.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen, Nolz und Salewski.
Patrick König.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kupetzki.
Jeanette Lechner.
Nicht leer.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas, Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Madusch.
Robert Manik.
Nevermind.
Die Messboje Mist.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Darf man hier eigentlich heimlich Werbung machen? Nicht, ne? Na, dann sage ich halt nicht, dass das Buch Geld als Waffe von Ulrike Herrmann sehr lesenswert ist und verweise wieder aufs Blumengießen.
Roland Lunatic.
Zinni Neubels.
Katrin Neumann.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus dem Erzgebirge, Miri Quidi.
Frank Nitsche.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 21. Ein wahrhaft großer Mensch wird weder einen Wurm zertreten, noch vor einem König kriechen.
Agnes Nüll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Kopp.
Frau Rabe ist hin und her gerissen zwischen dem internationalen Erdmännchentag und dem internationalen Plastiktütenfreien Tag.
Erdmännchen. Axel Rasmus.
Dispatches from the Nerd Reich. 4 out of 9 Supreme Court Justices question whether the Constitution is constitutional.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese möchte darauf hinweisen, dass man seine Pflanzen auch ersaufen kann. Heißt es nicht ersäufen?
Weiß nicht. Halte dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günter Stück.
Claudia T. aus D. schwitzt, während die Hündin hechelnd neben ihr liegt.
Claudia Tajow.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Christian.
Moritz Timm.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
sitzen am Pool und schauen Priscilla und Gwyneth Mothworth beim spannenden Planschen zu.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Robert Vers.
Felix sagt vielen herzlichen Dank. Ja, das war Audra Fischer.
Ah ja. Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Heinrich Fischer, wir haben es verbockt, um es mal optimistisch auszudrücken.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Sebastian Z.
Heike und Axel Z aus Z.
Stefan Zimmermann.
Und Martin Balasch.
Vielen herzlichen Dank.
Danke für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung vom 3. Juli 2026. Wir danken für die Aufmerksamkeit.